Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 24 folgende. Als aber die Boten des Johannes fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen sehen in weichen Kleidern? Seht ihr herrliche Kleider tragen und üppig leben, die sind in den königlichen Höfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Er ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes, der aber der Kleinste ist im Reich Gottes, der ist größer als er. Und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes, aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte, und ließen sich nicht von ihm taufen. Mit wem soll ich die Menschen dieses Geschlechtes vergleichen, und wem sind sie gleich? Sie sind den Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und rufen einander zu, wir haben euch aufgespielt, und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen, und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen und aß kein Brot und trank keinen Wein, so sagt ihr, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagt ihr, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Wenn wir uns die Evangelien durchlesen, dann können wir feststellen, dass unser Herr Jesus ein Meister darin gewesen ist, bestimmte Gelegenheiten zu nutzen, um den Menschen wichtige Wahrheiten nahezubringen. Hier war es die Anfrage der Johannesjünger, die ihn dazu veranlasste, die Menschen dazu zu ermahnen, das Gesetz und das Evangelium zu hören, um selig zu werden. Wir erinnern uns noch einmal daran, Johannes der Täufer befand sich im Gefängnis in großer innerer Not und Anfechtung und schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Seine persönliche Situation und die Situation des gesamten Volkes Israel passte nicht zu den Gerichtsankündigungen des Alten Testamentes über die Feinde Gottes beim Kommen des Messias. Der Herr Jesus tat wohl die Wunder des Messias, die angekündigt werden im Alten Testament, aber es geschah kein Gericht über die Feinde Gottes. Und das brachte Johannes den Täufer in große innere Schwierigkeiten, in große innere Anfechtungen. Und da schickt er nun seine Jünger zu Jesus mit dieser Frage. Bist du nun wirklich der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Und als die Johannesjünger ihre Antwort bekommen hatten von Jesus, da nutzt Jesus die Gelegenheit, um hier Zeugnis abzulegen, und zwar ein sehr gutes Zeugnis über Johannes den Täufer. Aber es geht nicht nur darum, sondern es geht auch darum, dass Jesus den Zuhörern, seinen Zuhörern, einem großen Teil, möchte man sagen, der Israeliten ein gutes Zeugnis ausstellt im Blick auf ihre innere Erwartungshaltung. Was wir sonst immer sehr negativ sehen, das wird hier doch auch einmal von einer positiven Seite beleuchtet. Seit Jahrhunderten, also zunächst geht es um das Gesetz. Ja? Um das Gesetz. Seit Jahrhunderten hatte es in Israel keinen Propheten mehr gegeben. Es war also eine geistlich sehr dürre Zeit. Propheten waren ein Sprachrohr Gottes und sie wiesen nicht nur über ihre Zeit in die Zukunft hinein oder hinaus, über ihre Zeit hinaus in die Zukunft, sondern Sie leuchteten auch hinein in die Herzen ihrer Zeitgenossen und stellten die geistliche Diagnose. Es waren also immer diese zwei Seiten ihrer Verkündigung. Auf der einen Seite wiesen sie über die Gegenwart hinaus in die Zukunft mit wunderbaren Verheißungen, auch Gerichtsandrohungen, aber auch herrlichen Verheißungen für Gottes Volk. Und auf der anderen Seite leuchteten sie hinein in die geistliche Situation ihrer Tage. Sie stellten also die geistliche Diagnose. Sie drohten mit dem Gericht Gottes für den Fall, dass Gottes Volk nicht Buße tat. Das heißt, dass Gottes Volk nicht zur Umkehr kam, zur Sinnesänderung. Und ihre Predigten, denken wir an Jesaja, an Jeremia und an all die Propheten, stützten sich dabei auf die Tora. Das war die Grundlage ihrer Verkündigung. Die Tora, das sind die 5 Bücher Mose. Sie stellten die Menschen ganz neu vor den Willen Gottes, vor den Anspruch Gottes, geoffenbart in seinem Gesetz, in den Geboten. Denken wir nur an die 10 Gebote. Aber es gab ja auch noch viele andere Gebote. Das war also die Art und die Verkündigung der wahren Propheten. Ein solcher Mann war Johannes der Täufer. Ein Mann, der durch die Verkündigung des Gesetzes Gottes in unerschrockener Weise den Menschen seiner Zeit ihre Sünden aufdeckte. Sie also in das Licht Gottes hineinstellte, vor das Angesicht Gottes. Ganz wichtig, diese Menschen standen da nicht vor sich selbst und vor ihren moralischen Ansprüchen oder vor anderen Menschen, auch nicht vor den Propheten, sondern sie wurden unmittelbar vor Gottes Angesicht gestellt und vor den Anspruch seines Willens. In unerschrockener Weise verkündigte Johannes der Täufer das Gesetz und deckte den Menschen seiner Zeit ihre Sünden auf und er scheute nicht davor zurück, die Pharisäer und Schriftgelehrten, also die geistlichen Führer ihrer Zeit, als Schlangenbrut zu bezeichnen. Das heißt also als Nachfahren, als Nachkommen Satans, Schlangenbrut. Nichts anderes ist damit gemeint. Und er scheute nicht davor zurück, dem König Herodes Ehebruch und Blutschande vorzuwerfen. Und aus diesem Grunde saß er jetzt auch im Gefängnis. Die Leute waren in Massen in der Steinwüste zusammengeströmt. Also wenn hier in der Bibel von Wüste die Rede ist, dann dürfen wir nicht an die Sahara denken, sondern es war die Steinwüste. Sie waren also in Massen dort zusammengekommen, um einen Menschen zu sehen, der ihnen das Wort Gottes sagte. Um diesen Propheten zu hören. Sie waren nicht gekommen, um einen Menschen zu sehen und zu hören, der sich der gerade vorherrschenden Meinung in der Öffentlichkeit anzupassen wusste, um die Menschen auf seine Seite zu bringen. Oder der gerade auf einer besonderen Erfolgswelle ritt. Ich las jetzt in der Tageszeitung über den neuen Präsidenten in Ägypten, dass er ein Gespür habe für die Stimmungen im Volke. Ja? Das sind solche Leute, die da eine besondere Begabung haben und dann natürlich auch diese Fähigkeit für sich ausnutzen und ihr Fähnchen nach dem Wind drehen. Die wahren Propheten, und Johannes der Täufer war einer von ihnen, standen mit dem, was sie verkündigten, dem Zeitgeist völlig entgegen. Sie waren durchaus unbequeme Zeitgenossen. Und mit dem, was sie sagten, wussten sie sich einzig und allein, und das ist jetzt ganz entscheidend, wussten sie sich einzig und allein dem lebendigen Gott gegenüber verantwortlich. Sie standen also nicht vor der Menschenmasse, sondern sie standen vor dem lebendigen Gott. Sie hatten die Leute vor sich, aber sie standen in ihrem innersten Wesen vor Gott selbst und wussten sich verantwortlich allein vor ihm. Denken wir nur an einen Elia, von dem es heißt, dass er zu Ahab sagte, der Gott, vor dem ich stehe. Er stand vor dem König Ahab, aber innerlich stand er vor einem größeren König, vor dem lebendigen Gott Israels. Ihm wusste er sich verpflichtet, mit ihm hatte er Gemeinschaft, für ihm wusste er sich verantwortlich, ihm gegenüber. Das war also das Merkmal dieser wahren Propheten, und Johannes der Täufer gehörte zu ihnen. Und darum auch seine Unerschrockenheit, sein Mut, das zu verkündigen, was Gott ihm auftrug, ohne Rücksicht auf entsprechende Konsequenzen. Sie wollten also nichts anderes verkündigen als Gottes Wort, im Unterschied zu den falschen Propheten ihrer Zeit. Die falschen Propheten verkündigten das, was man hören wollte, was gerade in war. Denken wir noch einmal an diesen Präsidenten, der ein feines Gespür hat für die Stimmung im Volke. Das waren die falschen Propheten. Ihre Botschaft, die Botschaft dieser rechten Propheten, war gedeckt von ihrem Lebensstil, indem sie sich radikal unterschieden von den Promis, so nennt man das ja heute, in ihrer Gesellschaft. Also zunächst einmal Vers 24, um das noch einmal zu unterstreichen vom Wort her. Jesus fragt sie, die Leute: Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das vom Wind bewegt wird? Das heißt also, ein Schilfrohr bewegt vom Wind, das sich anpasst, das sich dem Wind anpasst. Wolltet ihr einen Menschen sehen, der sich dem Zeitgeist anpasst? Das will er damit sagen. Die Antwort lautet nein. Es ist eine sogenannte rhetorische Frage, die er hier stellt. In einer anderen Übersetzung wird das deutlich gemacht. Da heißt es, was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgingt, fragte er, ein Schilfrohr, das sich im Wind hin und her bewegt. Antwort: Nein. Deshalb seid ihr doch nicht zu Johannes dem Täufer gekommen. Und wenn wir jetzt vom Lebensstil reden, sagt der Herr Jesus zu ihnen: Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen sehen in weichen Kleidern? Seht, die herrliche Kleider tragen und üppig leben, die sind an den königlichen Höfen. Ich nehme noch einmal die andere Übersetzung zur Hilfe. Was wolltet ihr denn sonst draußen sehen? Einen Mann in feiner Kleidung? Ihr wisst doch, Leute, die vornehme Kleider tragen und im Überfluss leben, sind in den Königspalästen zu finden. Was wolltet ihr eigentlich sehen? Das heißt, Leute, die sich selbst zur Schau stellen, einen solchen wolltet ihr in der Person Johannes des Täufers doch ganz bestimmt nicht sehen. Ihr wolltet keinen Mann sehen, der sich der öffentlichen Meinung anpasst. Ihr wolltet auch keinen sehen, der in seinem Lebensstil deutlich macht, dass es ihm letztlich nur um die eigene Verherrlichung geht. Und wenn wir einmal gesehen haben, wie die High Society ihre Feste feiert, um ihren Ruhm und ihre Schönheit, ihre extravaganten Kleider und Frisuren zur Schau zu tragen, wenn wir das einmal gesehen haben, dann können wir uns gut vorstellen, dass da ein Johannes der Täufer mit seiner schlichten Kleidung aus Kamelhaaren und seiner spartanischen Ernährungsweise, er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig, aus dem Rahmen fiel. Nein, er war kein Mann, den man in solch einer Gesellschaft, in solchen Kreisen fand. Er war ein Prophet. Und diesen Mann wollte man hören. Vers 26. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, und dann geht der Herr Jesus ein Stückchen weiter noch, er ist mehr als ein Prophet. Aber es ist durchaus richtig, ihr seid hinausgegangen in die Steinwüste, um einen Propheten zu sehen. Er ist doch ein Prophet. Um seine Stimme zu hören. Das ist doch ein Lob, das der Herr Jesus ihnen hier ausspricht. Diesen Mann wollte man tatsächlich hören. Und hier legt der Herr Jesus, um es noch einmal zu wiederholen, hier legt der Herr Jesus also nicht nur ein gutes Zeugnis über Johannes den Täufer ab, sondern auch über viele in seiner Zeit, die durchaus bereit waren, das Wort Gottes aus dem Munde eines Propheten zu hören und sich auch diesem Wort zu beugen. Denn viele taten Buße und unterzogen sich der Taufe durch Johannes. Vers 29 dazu. Und alles Volk, das ihn hörte, das bezieht sich auf Johannes den Täufer, ist hier ein Einschub, den Lukas macht. Und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Ja? Das kann sich nicht auf die Predigt des Herrn Jesus hier beziehen. Johannes der Täufer saß übrigens auch im Gefängnis zu jener Zeit, sondern es bezieht sich auf die vergangene Verkündigung des Johannes, auf seine Praxis auch die Leute zu taufen mit der sogenannten Proselytentaufe. Wir werden darauf noch zurückkommen. Also viele taten Buße, tatsächlich. Und das ist doch eine wunderbare Sache. Und was wäre das für ein Geschenk der Gnade auch in unserer Zeit, wenn Menschen noch zusammenkämen, um sich in das Licht Gottes stellen zu lassen und sich der Verkündigung des Wortes Gottes, und an dieser Stelle wäre es ja das Gesetz, die Ansprüche Gottes im Gesetz, dafür steht ja die Verkündigung Johannes des Täufers, zu beugen. Und das ist etwas gewesen, was in Zeiten der Erweckung immer wieder geschah. Es wurde zunächst einmal das Gesetz verkündigt. Das ist etwas, was heute zum Teil total fehlt in der Verkündigung, in den evangelistischen Verkündigungen unserer Tage. Das war damals so, wenn ein Wesley oder ein Whitfield, das sind ja so die bekannten Namen, die wir immer wieder nennen. Ich weiß nicht, wer unter euch darüber schon etwas gelesen hat. Wenn diese Leute verkündigten, das Wort Gottes verkündigten, stellten sie die Menschen zunächst einmal unter den Anspruch des Gesetzes. Sie sagten ihnen also, was Gott von ihnen erwartete. Und sie machten ihnen auch deutlich, welche Konsequenzen das für sie hatte, wenn sie dem Gesetz Gottes nicht Genüge taten, wenn sie dem Gesetz Gottes nicht gehorchten. Und somit stellten sie die Menschen alle, ohne Ausnahme, als verlorene Sünder unter den Fluch, unter den Zorn Gottes. Denn verflucht ist jedermann, der nicht bleibt in allem, was geschrieben steht. So heißt es im Alten Testament. In allem. Sie machten ihnen also deutlich, dass sie unter dem Anspruch des Gesetzes vor Gott verlorene Sünder waren. Das war zunächst einmal ihre Aufgabe in der Verkündigung. Sie machten die Menschen total zunichte. Da blieb kein gutes Haar mehr an ihnen. Das war typisch für ihre Verkündigung. Das fehlt in unserer Zeit, wo man den Menschen groß machen will, wo man ihn mit seinen Bedürfnissen ins Zentrum hineinstellt. Und das wäre wunderbar, wenn das noch geschehen würde hier und da, wenn auch nur in kleinen Kreisen, dass die Menschen zu Schanden würden, unter dem Anspruch des Gesetzes Gottes. Die Menschen damals kamen zusammen, um das zu hören. Sie stellten sich dem. Und ich denke, das ist etwas Wunderbares, ein Geschenk der Gnade Gottes, wenn Menschen sich dem stellen. Es erhebt sich die Frage für uns, warum kommen wir zusammen zum Gottesdienst oder zur Bibelstunde? Die Menschen damals kamen zusammen, um eine Begegnung zu haben mit Gott selbst. Und das ist das Entscheidende. Und das ist das Entscheidende auch für uns. Wir versammeln uns zum Herrn hin. Das ist das Entscheidende. Wir wollen, wenn wir zum Gottesdienst kommen, eine Begegnung haben mit Gott selbst. Und zwar in seinem Wort. Denn Gott begegnet uns in seinem Wort. Das ist das Entscheidende. Wir wollen also nicht eine Begegnung haben mit dem Prediger, mit dem Verkündiger, wer auch immer hier stehen mag. Wir versammeln uns nicht zu einem Verkündiger hin. Wir versammeln uns auch nicht darum, weil wir das immer getan haben. Wir fühlen uns also nicht einer bestimmten Tradition gegenüber verpflichtet, sondern wir versammeln uns zu Gott hin, zu Gott selbst hin, zu seinem Wort, zu dem, was er uns sagen will, in seinem Wort. Wir wollen eine Begegnung haben mit ihm selbst. Alles andere ist zweitrangig für uns. Wir versammeln uns auch nicht, um Gemeinschaft untereinander zu haben. Auch das ist eine Frucht der Begegnung mit Gott. Denn Gemeinschaft untereinander können wir nur haben, in dem Maße, wie wir eine Begegnung haben mit Gott selbst, wie wir Gemeinschaft haben mit ihm selbst. Wir haben manchmal seltsame Vorstellungen von dem, was Gemeinschaft ausmacht. Die Bibel sagt es uns mit klaren Worten. Wenn wir im Licht wandeln, im Licht Gottes, das heißt also, wenn wir eine Begegnung haben mit Gott und er uns in sein Licht hineinstellt, das offenbar wird, was in unseren Herzen ist. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, was geschieht dann? Dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Das heißt, du und ich, wir haben in dem Maße Gemeinschaft miteinander, als ich fange jetzt mal bei mir an, als ich im Lichte Gottes wandle und mich ständig durch das Blut Jesu reinigen lasse von aller Sünde und falschen Motiven meines Herzens, und als du das tust, nicht mehr und nicht weniger haben wir Gemeinschaft miteinander. Alles andere kann sich daraus ergeben, dass wir mal miteinander irgendwie was unternehmen oder zusammen essen und uns austauschen. Ja, aber das ist das Zentrum wahrer christlicher Gemeinschaft. Der Wandel im Licht, die Reinigung durch das Blut Jesu. Und in dem Maße, wie das geschieht, haben wir miteinander Gemeinschaft. Andere Gemeinschaft ist letztlich eine seelische Gemeinschaft, eine rein menschliche Gemeinschaft, die immer wieder auch von solchen Kriterien bestimmt wird, ob die Chemie stimmt, ja? Ob der andere mir sympathisch ist oder nicht, ob er mir im Augenblick gefällt oder nicht, ja. Davon ist aber echte geistliche Gemeinschaft nicht abhängig. Sie kann auch betrübt sein. Über das eigene Verhalten, über das Verhalten des anderen oder andere sind betrübt, über unser Verhalten, das ist alles möglich, ja. Aber geistliche Gemeinschaft ist eben eine Gemeinschaft vor Gott und mit Gott, wo er in der Mitte steht. Und ist keine Interessengemeinschaft in erster Linie. Das mag hier und da dazukommen und dann kann man zu dem einen oder anderen in der Gemeinde auch einen intensiveren Kontakt pflegen. Aber das ist nicht das Wesen christlicher Gemeinschaft. Das müssen wir fein auseinanderhalten. Also, wir kommen hier zusammen in unseren Versammlungen, um Gott zu begegnen. Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann ist es für mich eine, ja, nennen wir es mal eine notvolle, zumindest eine notvolle Angelegenheit, wenn ich nicht gerne komme. Ja? Wenn ich nicht gerne komme, um eine Begegnung zu haben mit Gott selbst. Es mag sein, dass ich nicht gerne komme, weil ich den Verkündiger im Moment nicht mag oder weil ich da Probleme mit habe. Es kann sein, dass ich nicht gerne komme, weil mir bestimmte Dinge in der Gemeinde im Moment zu viel sind. Es kann sein, dass ich nicht gerne komme, weil ich mit dem einen oder anderen in der Gemeinde Probleme habe. Aber wenn es mir um eine Begegnung mit Gott zu tun ist, dann kann ich im Grunde genommen nicht ungern kommen. Und wenn das der Fall ist in meinem Herzen, dann sollte ich Folgendes tun. Dann sollte ich es dem Herrn wirklich aufrichtig bekennen. Herr, ich habe eigentlich keine Lust, mir heute dein Wort anzuhören. Im Grunde genommen geht es mir heute nicht um eine Begegnung mit dir. Ihr Lieben, wenn ich darüber nachdenke, dann wird mir Gottes Güte und Barmherzigkeit so groß, dass er in der Lage ist, das auszuhalten, dass ich es ihm sage. Das ist eine Gnade Gottes, dass ich ihm sagen darf, Herr, ich habe dich gar nicht so lieb, wie ich dich haben sollte. Und ich habe eigentlich gar keine Lust, jetzt eine Begegnung mit dir zu haben in deinem Wort. Dass ich ihm das überhaupt sagen darf. Sagen Sie das mal einem Menschen. Sag das mal einem Menschen, dass du ihn im Grunde genommen nicht lieb hast. Sag es ihm. Ob es aushält? Sag ihm, dass es dir überhaupt kein Verlangen danach hast, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Du siehst ihn vielleicht lieber von hinten als von vorne. Sag es ihm, ob er das aushält. Aber Gott hält das aus. Und das ist eine große Gnade, dass wir ihm das sagen dürfen. Ihr Lieben, fangt nicht damit an, euch innerlich zu kneten und zu versuchen, die Dinge zu verändern, die ihr nicht im Griff habt und die ihr nicht verändern könnt. Sondern sagt es ihm, Herr, es ist so. Es tut mir von Herzen leid und manchmal tut es mir nicht einmal von Herzen leid, Herr. So bin ich. Und jetzt komm, als ein leeres Gefäß. Stell dich unter die reinigende Kraft des Blutes Jesu und lass dich erfüllen ganz neu vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist. Ihr Lieben, das ist doch eine frohe Botschaft, oder nicht? Dass wir so sein dürfen und so kommen dürfen zum Herrn, wie wir sind. Und uns nicht erst zu verändern brauchen. Oder irgendetwas in die Waagschale werfen müssten, was wir aufzuweisen haben. Mir ist das in diesen Tagen noch so ergangen. Euch kann ich das ja erzählen, dass ich merkte, stopp, im Blick auf die Vergangenheit, es ging um bestimmte Dinge, stopp, da bist du ja stolz darauf, ja, dass du immer so früh aufgestanden bist und hast deine stille Zeit gemacht. Ja. Andere haben das auch mitgekriegt. So bist du richtig stolz. Hast du was, was in die Waagschale werfen kannst? Da wurde mir das so richtig bewusst, ja. Nichts habe ich zu bringen, aber auch gar nichts. Was ist das für eine Art, die irgendetwas geltend machen will, vor Gott und vor Menschen? Und wenn man dann darüber nachdenkt im Lichte Gottes, da wird man wieder ganz, ganz klein und erbärmlich. Da ist es nicht das Bibellesen, da ist es nicht mal das ernste Gebet, da ist es nicht mal die gute, stille Zeit oder was weiß ich, was man in die Waagschale wirft. Da hat man nur noch eins. Als armer, elender Sünder bleibt die Gnade Jesu. Und dann wird man froh, ihr Lieben. Dann wird man froh. Froh über die Vergebung, froh über die Erlösung durch das Blut Jesu, froh darüber, dass man Anteil hat an ihm, an seinem Leben, Gemeinschaft haben darf mit dem Sünderheiland, dem man nichts bringen kann und nichts zu bringen braucht, der alles selbst in die Waagschale legt, sich selbst in die Waagschale geworfen hat und sein teures Blut für dich und für mich vergossen hat, der nichts von dir erwartet, was er nicht selbst in dir wirken will. Das ist eine herrliche Botschaft, die wir haben. Also wir kommen zusammen, um mit diesem Herrn eine Begegnung zu haben. Zunächst einmal im Gesetz, wenn er uns Schäden aufdeckt, aber dann auch im Evangelium, wie wir gleich noch hören werden. Und ich merke, ich bin ja ein Stück weit hängen geblieben an der Stelle und ich weiß gar nicht, ob ich heute noch zu Ende kommen werde hier, wenigstens nicht im zeitlichen Rahmen. Ja, Jesus weist darüber hinaus, über Johannes den Täufer hinaus jetzt, auf das Evangelium, auf das Himmelreich. Also er sagt ja nicht nur, ja, gut, Johannes der Täufer ist ein Prophet, zu ihm seid ihr hinausgekommen, um das Gesetz Gottes zu hören, sondern er ist noch viel mehr. Er ist einer, Johannes der Täufer ist einer, der auf das Himmelreich hinweist, der auf mich hinweist, auf den Messias hinweist, auf die Gnade Gottes in Christus Jesus. Was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Er ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Der aber der Kleinste ist im Reich Gottes, der ist größer als er. Eine wunderbare Aussage. Warum ist Johannes der Täufer mehr als ein Prophet, also größer als alle vergangenen Propheten, die gelebt haben? Nun, er steht an der Schwelle zum neuen Bund. Er gehört noch zum alten Bund. Er gehört noch zum Schatten. Aber er steht ganz kurz vor der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit haben wir in Christus. Den Schatten haben wir im alten Bund. Denken wir nur an die vielen Opfervorschriften im Alten Testament. Darin war Johannes der Täufer zu Hause. Darin lebte er. Das glaubte er auch. Er glaubte an das Kommen des Messias, an die Gnade Gottes, die in ihm erscheinen würde, aber die Realität selbst kannte er nicht, weil, warum? Er hatte zwar Jesus vor Augen, aber weil der Herr Jesus das Erlösungswerk noch nicht vollbracht hatte, weil er am Kreuz noch nicht für die Sünden Johannes des Täufers gestorben war. Er kannte also die Realität von Kreuz und Auferstehung, Erhöhung Jesu noch nicht. Deshalb gehörte er in diesem Sinne im Augenblick nicht zum Himmelreich. Und darum kann der Herr Jesus sagen, der Kleinste im Himmelreich, der begriffen hat, was dort am Kreuz für ihn geschehen ist und in der Auferstehung, der wiedergeboren ist durch den Heiligen Geist, ist größer als dieser große, gewaltige Prophet Johannes der Täufer. Die Größe Johannes des Täufers bestand eben darin, dass er hier so ganz nah dran war am Himmelreich. Und der Herr Jesus macht gleichzeitig deutlich, das Größte ist das Himmelreich selbst, ist er selbst. Und noch größer als Johannes der Täufer sind alle, auch die Kleinsten, die teilhaben an der Gnade Gottes in Christus Jesus, an dem Verständnis der Kreuzesbotschaft. Das sind solche, die kommen als mühselige und Beladene, die unter dem Gesetz Gottes mit all ihren Anstrengungen, das Gebot Gottes einzuhalten, zu Schanden geworden sind, die sich viel Mühe gegeben haben, aber die darunter zu mühseligen und Beladenen in ihrem Gewissen, zu dem geworden sind, was sie wirklich waren, nämlich Sünder, die nicht in der Lage waren, die Gebote Gottes einzuhalten. Solche kommen zu Jesus, solche kommen ins Himmelreich, in das Reich des lieben Sohnes. All diejenigen, die sich von Johannes taufen ließen, waren recht vorbereitet auf den Empfang der Gnade durch unseren Herrn Jesus. Und das ist es eben, was in unseren Versammlungen die Hauptsache ist. Es wird Gesetz verkündigt, um die Menschen zu überführen von der Sünde. Es wird aber in der Hauptsache das Kreuz verkündigt. Die Botschaft vom Kreuz, von der Gnade Jesu für Sünder. Beides muss verkündigt werden und gehört werden, das Gesetz und auch die Gnade. Wer das Gesetz nicht hören will, ihr Lieben, wer nicht hören will, tut Buße, dem hat auch die Gnade nichts zu sagen. Das wird deutlich an der Begegnung, die der Herr Jesus mit Herodes gehabt hat. Pilatus schickte den Herrn Jesus zu Herodes und der Herodes hatte so einige Fragen. Und Jesus gab ihm keine einzige Antwort. Warum nicht? Jesus schwieg. Dem Pilatus hatte er noch eine Antwort gegeben, aber dem Herodes keine einzige Antwort. Warum? Nun, Herodes hatte sich nichts sagen lassen von Johannes dem Täufer. Und wer sich von Johannes dem Täufer nicht sagen lässt, wer sich das Gesetz nicht predigen lässt, dem hat auch Christus nichts zu sagen in seiner Gnade. Genau das wird hier deutlich. Wer das eine nicht hören will, sich nicht in das Licht Gottes hineinstellen lassen will, der bekommt auch von Christus in seiner Gnade nichts zu hören und bekommt keinen Anteil an ihm. Tut Buße, heißt es also zuerst. Und selbst die Verkündigung unter der Gnade, die Verkündigung unseres Herrn Jesus begann mit den Worten, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah. Nicht nur Johannes der Täufer hat so gepredigt. Von der Zeit, so heißt es, begann Jesus zu predigen mit den Worten, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Also auch unter der Gnade muss Buße gepredigt werden. Auch wenn wir wissen, dass es ganz und gar ein Geschenk Gottes ist, wenn jemand Buße tut. Aber, jetzt kommen wir zum Schluss, aber es gab in der damaligen Zeit auch solche, und die gibt es auch heute noch, die weder das eine noch das andere hören wollen. Sie wollen das Gesetz nicht hören, sie wollen aber auch die Gnade nicht hören. Sie wollen gar nichts hören, im Grunde genommen. Der Herr Jesus sagt, mit wem soll ich die Menschen dieses Geschlechtes vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sie sind den Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und rufen einander zu, wir haben euch aufgespielt, also ein fröhliches Lied, und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen und aß kein Brot und trank keinen Wein, so sagt ihr, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagt ihr, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Jesus nimmt hier ein Beispiel aus der Welt der Kinder. Da kamen die Kinder auf dem Marktplatz zusammen und spielten ein ganz bestimmtes Spiel. Sie riefen sich gegenseitig zu, wir haben euch ein lustiges Lied gespielt und ihr habt nicht dazu getanzt. und wir haben euch ein Trauerlied gespielt, ein Klagelied angestimmt und ihr habt nicht geweint. Mit anderen Worten, man kann es euch nicht recht machen. Das wurde in diesem Spiel, in diesem Kinderspiel zum Ausdruck gebracht. Und genau das greift der Herr Jesus hier auf, bezieht es auf Gott und sein Volk und sagt, Gott hat euch Johannes den Täufer geschickt. Oder diesen Leuten, das sind besonders die Pharisäer und Schriftgelehrten, Gott hat ihnen Johannes den Täufer geschickt, der ihnen das Gesetz gepredigt hat. Und da haben sie gesagt, nein, den wollen wir nicht, den wollen wir nicht hören. Der ist besessen, ja. Der isst und trinkt nicht, isst kein Brot, trinkt keinen Wein, der ist besessen. Dann hat Gott euch den Messias gesandt, der isst und trinkt. Das sagt ihr, der isst und trinkt, der ist ein Säufer und ein Fresser, er ist ein Geselle, der Zöllner und der Sünder, auch den wollt ihr nicht. Man kann es euch nicht recht machen. Was man euch auch predigt, ihr wollt es einfach nicht hören. Genau das ist es, was Jesus hier den Pharisäern und Schriftgelehrten in Sonderheit sagen will. Ihr wollt es nicht hören. Und darum unterzogen sich diese Leute auch nicht der Taufe des Johannes. Das heißt zunächst einmal dem Gesetz. Die Taufe des Johannes war, um das kurz anzumerken, eine Proselytentaufe. Das heißt also, sie wurde auch vollzogen an solchen, die aus dem Heidentum ins Judentum hinüberwechselten. Und sich der Johannestaufe zu unterziehen, hieß nichts anderes, als deutlich zu machen, öffentlich zu bekennen, wir sind nicht besser als Juden, von Hause aus, von unserer Natur aus, wie die Heiden. Und das konnten sie nicht nachvollziehen und wollten sie auch nicht. Solche Sünder wollten sie nicht sein. Wie die Heiden, die sie in der Tiefe ihres Herzens verachteten, so wollten sie nicht sein, das wollten sie nicht bekennen. So stellten sie sich nicht dem Gesetz. Und nun kam der Herr Jesus und rief die Gnade aus und hatte Gemeinschaft mit Sündern, mit Zöllnern und Sündern, das wollten sie auch nicht. Natürlich wollten sie das nicht, in ihrer selbstgerechten inneren Haltung. Sie wollten kein Gesetz und sie wollten auch keine Gnade. Gesetz wohl als rein äußerliche Form. Das wohl. Aber nicht, wenn das Gesetz die tiefen Schäden ihres Herzens aufdeckt, ihre Motivation, ihre innere Gesinnung. Das wollten sie nicht. Dagegen wehrten sie sich. Sünder sein wie alle anderen? Nein. Genau das hält ihnen der Herr Jesus hier mit diesem Gleichnis, mit diesem Beispiel vor. Aber es gibt eben noch andere, damit schließen wir ab. Und das ist doch eine wunderbare Sache. Sie hat es immer gegeben, ihr Lieben. Es gab sie damals, es gab sie dann später, es gibt sie auch heute noch, von denen Jesus sagt, und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Das sind die, die bereit sind, sich unter das Wort Gottes wirklich, was es auch im Moment ist, was verkündigt wird, ob Gesetz oder Evangelium, die sich beugen und an diesem Worte erfreuen. Ob es ihnen im Moment wehtut, weil es Schäden aufdeckt, ob es sie froh macht, weil es sie auf den Gekreuzigten hinweist. Sie rechtfertigen Gott in dem, was er ihnen zu sagen hat. Die Weisheit ist gerechtfertigt von allen ihren Kindern. Sie gibt es bis in unsere Tage hinein, auch heute, auch unter uns. Und das ist doch ein Grund zum Danken. Dass wir doch nicht gegen Gottes Wort rebellieren. Dass wir nicht die Stacheln dagegen ausfahren. Dass wir es doch nicht persönlich nehmen, wenn der Prediger etwas sagt. Dass wir doch nicht denken, er will uns jetzt wieder den Kopf waschen. Und wenn er es wollte, dann habt doch die Größe, darüber hinwegzuschauen und dahinter doch das Reden Gottes zu sehen. Es kann mir auch jemand was sagen in einer lieblosen Weise und ich kann darüber stille werden und nachdenken und zugeben müssen, ja, es war zwar nicht die rechte Art, aber er hat doch recht oder sie hat doch recht. Ja? Also, dass wir doch nicht rebellieren, vor allen Dingen nicht gegen das Wort selbst. Wie Jakobus es sagt, nehmet das Wort Gottes auf mit Sanftmut. Nehmt es an mit Sanftmut. Und wenn ihr rebellisch seid, dann bekennt es dem Herrn. Und dann freuen wir uns aufs Neue über die herrliche Gnade unseres Herrn, über das Kreuz auf Golgatha, wo wir mit Christus gekreuzigt sind, samt aller Bosheit unseres Herzens, frei erlöst um Anteil zu haben am göttlichen Leben, um erfüllt zu sein und erfüllt zu werden vom Heiligen Geist der Liebe Gottes. Lasst uns über Johannes den Täufer immer wieder zum Herrn Jesus kommen und froh und dankbar werden. Amen.